HR2 Kultur. Lebenswert.
Mit Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Man muss beobachten, was früher war, um zu wissen, was kommen wird. So lautet eine alte chinesische Weisheit. Und mein heutiger Gesprächspartner beruft sich auf diese Weisheit, wenn er darauf hinweist, dass in einer Familie viele Eigenschaften, Überzeugungen, viele Geheimnisse, auch traumatische Erfahrungen von einer Generation in die andere weitergegeben werden. Und oftmals, ohne dass man selber genau weiß, in welchem Strom von Erfahrungen, Werten und Problemlagen man sich da eigentlich vorfindet. Dass die Eltern für unsere Persönlichkeit, für unser Gewordensein, unsere Haltungen und Einstellungen häufig sehr wichtig sind, das ist ja psychologisches Allgemeingut. Mein heutiger Studiogast plädiert aber entschieden dafür, sich einmal genauer für die Großeltern zu interessieren. Denn auf ihre Weise sind und bleiben sie, auch wenn sie längst verstorben sind, in einer Familie präsent. Auch in der eigenen Seele bleiben sie da in gewisser Weise mit den Erinnerungen, den Erlebnissen, mit allem, was uns mit ihnen, den Großeltern, verbindet. Das ist unser Thema heute in HR2 Kultur Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag. Unsere Großeltern. Mein und Ihr Gesprächspartner zu diesem Thema ist in den kommenden knapp 2 Stunden Dr. Wolfgang Krüger. Er ist Psychotherapeut und hat jüngst ein Buch geschrieben zum Thema, das den Titel trägt »Die Geheimnisse der Großeltern – Unsere Wurzeln kennen, um fliegen zu lernen«. Er ist mit uns in einem Berliner Studio verbunden. Einen schönen guten Tag, Herr Dr. Krüger.
Schönen guten Tag.
Herr Dr. Krüger, Sie haben zu diesem Thema eine ganz persönliche Beziehung. Sie haben sich nämlich sehr intensiv um Ihre Großeltern gekümmert. Was hat Sie eigentlich veranlasst, bei Ihnen auf Spurensuche zu gehen?
Ich muss gestehen, dass ich mich früher, als ich jünger war, für meine Großeltern nicht sehr interessiert habe. Das Leben war zu ärmlich, es war zu viel nicht gelebtes Leben. Ich wollte früher meine eigene Zukunft haben, ich wollte in die Zukunft stürmen, das eigene Leben aufbauen. Und dann habe ich aber gemerkt, als ich 45, 50 Jahre alt war, es gab immer wieder so eine Art gläserne Wand. Ich stieß immer an irgendwelche Hürden und es gab Dinge, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe manchmal vor 500 Leuten Vorträge gehalten und habe selten ein Gefühl gehabt der Genugtuung oder der Freude, sondern zum Beispiel immer so ein Gefühl, als müsste das so sein. Und dann habe ich begriffen, dass doch Einflüsse aus der Vergangenheit noch mein Leben beeinflussen. Und habe dann angefangen, das Schicksal meiner Großeltern zu erforschen, was relativ schwierig war, weil meine Großeltern waren tot, meine Eltern waren tot. Und ich habe mich dann auf eine sehr mühsame, aber unendlich interessante Spurensuche begeben.
Vielleicht können wir im Laufe der Sendung auch noch mal ein bisschen hören, was Sie da getrieben haben, denn das ist wirklich vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Aber dennoch, Sie haben daraus ja sehr viel auch ziehen können, auch dafür, dass Sie andere anregen, selber einmal die Eltern, die Großeltern vor allen Dingen in den Blick zu nehmen. Warum tut uns das allen gut?
Na, es gibt 2 Gründe. Zum einen ist es so, dass wir alle aus der Vergangenheit von den Großeltern Familienbotschaften haben, Familienwerte. Wir müssen diese Botschaften, diese Geheimnisse erkennen, sonst werden wir ständig durch den Einfluss der Vergangenheit quasi manipuliert. Also ich muss wissen, welche Erfahrungen, welche Botschaften werden da weitergegeben. Und das andere ist, viel ist in der Vergangenheit, hat sich im Schweigen abgespielt. Gerade die Großeltern in der Kriegszeit. Viel ist verschwiegen worden, es gab traumatische Ereignisse. Und durch dieses Schweigen gehen uns viele Kräfte verloren. Es werden Kräfte gebunden, weil ich Ängste nicht ausleben durfte, weil Trauerarbeit nicht möglich war. Und wir wundern uns, dass wir oftmals im Leben so einen Dämpfer haben. Und ich muss diese Geheimnisse aufdecken, um wieder diese Kraftquellen zu erwerben.
Herr Dr. Krüger, Sie sagen, wenn wir uns mit dem beschäftigen, was schon lange her ist und was uns familiär bestimmt, dann ist der Bezug auf die Eltern allein zu kurz gegriffen. Warum eigentlich? Die Eltern sind doch die prägendsten Figuren.
Das ist klar. Ich kriege ja den Einfluss der Eltern auch sprachlich mit. Nicht? Ich werde von den Eltern erzogen. Es gibt Erziehungsmaximen. Die Eltern sagen mir direkt, was ich zu machen habe. Ich habe die Eltern als Vorbild. Also das ist noch relativ klar. Aber einer der stärksten Einflüsse, ist der Einfluss der Großeltern. Und das Problem ist, dass der Einfluss der Großeltern sehr stark sinnlicher Natur ist, dass der atmosphärisch verläuft. Die Großeltern sind bereits etwas älter, sie müssen nicht erziehen. Und ich bekomme viel vermittelt über Vorbild und vor allem über die Atmosphäre, die bei den Großeltern herrschte. Und das muss ich begreifen. Meine Großmutter war eine ausgesprochen liebenswerte Frau. Ich liebte sie regelrecht. Und sie hatte die Angewohnheit, dass sie morgens immer aufstand und immer die schwierigen Sachen als erstes machte, weil sie sagte, dann wird der Tag schön, dann wird der Tag einfacher. Und das Interessante ist, ich habe fast alle Maximen meiner Großmutter, weil ich sie so mochte, quasi übernommen, ohne darüber nachzudenken. Aber ich bin in meinem Leben viel stärker von der Großmutter, die mich ja nicht willentlich beeinflusst hat, sondern es war ein indirekter Einfluss. Ich bin viel mehr von meiner Großmutter geprägt worden als von meinen Eltern.
Interessant. Und es sind Dinge, die Ihnen in dem Maße gar nicht bewusst waren?
Das sind Dinge, die mir in diesem Ausmaße nicht bewusst waren. Vor allem gibt es Einflüsse ganz früher aus der Vergangenheit. Ich habe zum Beispiel erfahren, es gab einen Urgroßvater, der Weinhändler war, der sehr berühmt war und der in den 20er Jahren pleite machte und dessen Lagerhalle abbrannte. Es war sehr tragisch. Und man hat immer den Wunsch gehabt in der Familie offenbar, dass nochmal jemand die Flagge richtig schwenkt und die Familie berühmt macht und nach außen auftritt und auf großem Fuße lebt. Und es gab diesen Familienauftrag. Mein Großvater war sehr krank und sehr schüchtern. Mein Vater war auch sehr krank und auch schüchtern. Und dieser Familienauftrag ist dann an mich übergegangen. Das wurde nie erwähnt, das wurde nie gesagt. Aber man sieht an meinem Beispiel, wie ausgesprochen wirksam zum Beispiel solche Familienaufträge, solche Familienwerte und Normen sind, die also quasi schweigsam von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, um sie möglicherweise zu korrigieren, um sie zu begreifen, uns manchmal auch davon zu befreien.
Lohnt sich eigentlich es noch, sich auf die Suche nach den Einflüssen der Großeltern zu begeben, wenn man selber schon im Großelternalter ist? Ist das nicht irgendwie auch zu spät?
Das Interessante ist, ich habe sehr viele Menschen in Therapie mit 60, 70 Jahren. Und die stehen natürlich zum einen vor der Aufgabe, ihr Lebenswissen an die jüngere Generation weiterzugeben. Sie fangen manchmal an, auch ihr Leben aufzuschreiben. Und dann merken sie, dass sie vieles an ihrem Leben nicht begriffen haben. Und die fangen dann manchmal an, sich auf die Suche zu machen, nochmal nach Ostpreußen zu fahren, nach Pommern zu fahren, dorthin, wo sie aufgewachsen sind, wo die Großeltern waren, weil sie sagen, ich muss mein eigenes Leben begreifen. Und vor allem, ich brauche eine eigene Standortbestimmung. Ich muss, bevor ich irgendwann sterbe, mir mein eigenes Leben aneignen. Ich muss es verstehen. Und dann bin ich in der Lage, es aufzuschreiben und auch an die jüngere Generation weiterzugeben. Also ich kann jeden, sei er 70 oder 80 Jahre alt, ermuntern, selber nochmal diese aufregende Reise in die Vergangenheit zu machen.
Also das muss nicht besonders dramatisch sein, das, was die Großeltern jetzt für mein Leben bedeuten. Also dass sie sozusagen etwas ganz Dunkles oder vielleicht jetzt gerade auch in dieser Generation der Nazi-Zeit dann vielleicht sogar zu Tätern gehören oder so etwas, sondern es wäre auch in ganz normalen Biografien lohnend, sagen Sie. Man muss nicht sozusagen leiden unter der Geschichte. Sie haben eben selber gesagt, dass Sie ein bisschen gelitten haben. Sie haben diese gläserne Wand gespürt.
Na, es muss nicht dramatisch sein. Und die Haupterinnerung, die ich an meine Großmutter habe, ist, dass wir manchmal zusammensaßen und sie nahm meine Hand. Eine Viertelstunde hat sehr wenig gesagt, aber ich habe mich unendlich wohl gefühlt. Also die Erinnerungen, die ich selber habe, sind an sich positiv. Aber ich werde eines merken. Wenn ich mich mit dem Leben meiner Großeltern beschäftige, stoße ich zwangsläufig immer auf Dramen und Tragödien. Wir leben in einem Jahrhundert mit einem Krieg, mit Vertreibung, mit der Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren. Und die Biografien sind immer so, dass Hoffnungen mitunter nicht in Erfüllung gehen, dass Ehen schwierig waren, dass Menschen früh verstorben sind. Und wir müssen die Großeltern natürlich auch dafür bewundern, dass sie trotzdem durchgehalten haben und dass sie vielleicht für uns ein Beispiel dafür sind, dass man auch schwierige Situationen bewältigen kann.
Sie haben jetzt eben eine Situation geschildert, wo die Großmutter in Ihnen eine tiefe, eine ganz warme emotionale Spur, eine Erinnerung hinterlassen hat. Die sind ja auch wirklich wie Schätze, die wir in uns tragen, egal welche anderen Umstände man noch erinnern könnte. Und oft ist es doch so, dass man doch ganz eigene Qualität der Erinnerung hat, an die Großeltern etwas anders als an die Eltern? Ist das generell oder weil Eltern oft strenger sind, weil sie hektischer sind, weil sie mehr in der produktiven Zeit noch sind, weil sie einfach nicht so entspannt sein können? Ist das zu generalisieren, dass man zu Großeltern immer vielleicht etwas wärmere möglicherweise Beziehungen haben kann?
Das ist fast immer so. Mhm. Die Eltern haben ja die Aufgabe, uns zu erziehen. Die Eltern stehen im Lebensprozess unmittelbar. Da gibt es natürlich mehr Konflikte. Und die Großeltern, die etwas älter sind, die normalerweise nicht mehr arbeiten, die etwas ruhiger sind, haben natürlich mehr Zeit. Ihr ganzer Lebensrhythmus ist langsamer, das ganze Leben ist sinnlicher. Und so sind die Erlebnisse, die wir bei den Großeltern haben, vor allem in den meisten Fällen schöne, sinnliche Erlebnisse. Die meisten schildern, dass es ihnen bei den Großeltern gut ging, dass die Großmutter gekocht hat, dass es wunderbar gerochen hat, dass es körperliche Erlebnisse gibt, dass die Großmutter sie umarmt hat oder den Rücken gestreichelt hat. Also die Großelternwelt ist fast immer eine sehr schöne, sinnliche Welt.
Mhm. Wenn man sich auf die Suche macht oder wenn man nochmal daran geht, sich zu erinnern an die Großeltern und zu überlegen, was sie für mich bedeutet haben, dann hat man ja die biografischen Eckdaten eigentlich schnell beisammen, falls man sich noch erinnern kann, also Berufstätigkeit und. Aber das ist ja nicht das, was einen letztlich interessiert, sondern es geht ja doch um diese ganzen anderen Dinge, also mehr um die Werte, haben Sie eben gesagt, um die Atmosphären. Wofür haben Sie sich bei Ihrem eigenen Eintauchen in die Biografie der Großeltern besonders interessiert?
Na, ich habe zunächst die Schwierigkeit gehabt, überhaupt Menschen zu finden, die mit mir darüber reden konnten, weil die wichtigsten Personen waren entweder gestorben oder waren dement. Und dann fand ich aber eine Frau, die in unserer Familie keinen guten Ruf hatte und die in der Lage war, halbwegs auch kritisch unsere Familie zu sehen. Das eigentliche Problem ist, dass wir zunächst einmal lernen müssen, Fragen zu stellen, weil vieles wird in den Familien verschwiegen und wir sind noch nicht mal in der Lage, dass wir auf bestimmte Fragen kommen. Ich hätte zum Beispiel nie nach meinem Großvater gefragt. Das war in unserer Familie tabu. Und wir müssen dann auch die Familienlegenden etwas in Frage stellen und überwinden, weil der Stolz, den wir haben in den Familien, diktiert ein Umschreiben der Familienverhältnisse. Also wir alle haben Familiengeschichten, die zum Teil überhaupt nicht stimmen. Und so habe ich mich zunächst mal auf die Suche gemacht nach Menschen, die mir etwas erzählen konnten. Und das fand ich, muss ich sagen, ungeheuer aufregend, weil Dinge zutage traten, wie bei einer Ausgrabungsarbeit, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe.
Geben Sie uns dafür gerade mal ein Beispiel. Das klingt ja jetzt erstmal ganz spannend. Bleiben wir gerade mal bei Ihrer Geschichte ganz kurz. Was war das, wo Sie gedacht haben, da ist etwas ganz Neues? Das wusste ich gar nicht.
Ich kannte zum Beispiel meinen Großvater väterlicherseits. Den kannte ich nicht. Und meine Großmutter, bei der ich teilweise aufgewachsen bin, war eine ausgesprochen warmherzige Frau. Und ich habe dann gehört, dass mein Großvater Blockwart war, also sich im Nationalsozialismus darum gekümmert hat, wer hat geflaggt und wer redet wie über Hitler und so weiter. Ja. Und dass er dann nach dem Krieg in einem russischen Lager vermutlich verhungert ist und verstorben ist und dass meine Großmutter Angst gehabt hat, dass ihr was Ähnliches passiert und sie ist dann wirklich in die Einsamkeit der Mark Brandenburg geflüchtet. Über solche Dinge, über Todesängste ist nie gesprochen worden, sondern es gab dann so Deckgeschichten, wo man das mehr oder minder bemäntelt hat. Und ich habe später nur eines gemerkt, es ging in unserer Familie immer leise zu. Es war immer vorsichtig. Es war so, als ob da irgendwo ein Stück Schuld liegen würde. Es war ganz merkwürdig. Und ich habe das als Kind und als Jugendlicher immer für selbstverständlich gehalten und habe erst durch diese Erforschung begriffen, welche Tragödien das waren, dass jahrelang Todesängste da waren, dass man Angst haben musste, dass irgendwas passiert, und habe begriffen, dass diese Ruhe, die es in der Familie gab, es war eine gutbürgerliche Beamtenfamilie, dass dahinter wirklich sich unendliche Dramen verborgen haben.
Herr Dr. Krüger, die Brücke zu unseren Großeltern ist oftmals nicht so ganz leicht zu begehen. Es ist eine Generation, in der das Schweigen eine große Rolle gespielt hat. Sie haben es eben schon mal angedeutet. Warum haben unsere Großeltern so viel geschwiegen?
Weil es traumatische Ereignisse gab, wo wir aus heutiger Sicht sagen können, man hätte daran verzweifeln können, manchmal hätte man auch verrückt werden können. Es gab so furchtbare Todesfälle. Es gab Vertreibung, es gab Vergewaltigung, es gab unendliche Enttäuschungen, es gab Ereignisse, wo es eigentlich nur noch um das nackte Überleben gab. Und man hat den Luxus, dass man darüber hätte das seelisch aufarbeiten können, diesen Luxus hat man nicht gehabt. Man musste quasi funktionieren und es musste in irgendeiner Form, auch wenn man Kinder hatte, es musste in irgendeiner Weise weitergehen. Mhm. Und deshalb hat man diese Dinge notwendigerweise verdrängen müssen. Es gab ja auch niemanden. Wer hätte denn diese Menschen auffangen sollen? Man musste es verdrängen und das führt dann zu einer Tabubildung, wo man als erstes nicht mehr emotional darüber sprechen darf, weil dann das zu sehr im Grunde berührt. Dann darf man überhaupt nicht mehr darüber sprechen und in der nächsten Generation darf man noch nicht mal daran denken. Und das führt dazu, dass wir heute regelrecht Ausgrabungen machen müssen, um dann diese Dinge zu finden.
Also im Grunde müsste man ja aber auch ziemlich Verständnis dafür haben, für dieses Schweigen. Es ist keine Bosheit, es ist keine Verweigerung gegenüber der Aufarbeitung, es ist ein Selbstschutz und es ist auch ein Schutz der anderen, dass man einfach gesagt hat, ich kann euch das nicht zumuten. Im Grunde was Positives zunächst mal bei aller Hilfe. Hilflosigkeit, oder?
Ich gebe Ihnen völlig recht. Nicht das große Problem ist, wenn wir zunächst einmal die Lebensgeschichte unserer Großeltern intellektuell betrachten, dann können wir manchmal Skepsis haben, uns wundern, wir können manchmal sogar entsetzt sein. Nicht, dann haben wir den Blick eines Bussards, wo wir von oben mit aller Distanz intellektuell im Grunde auf das Leben schauen. Und ich habe gemerkt, als ich das tat, habe ich auch vieles am Leben meiner Großeltern sehr, sehr kritisch gesehen, aber es ergab sich eine Spaltung, weil ich mochte meine Großmutter und ich habe gemerkt, dass ich ihr, wenn ich das nur intellektuell mache, nicht gerecht werde und bin noch mal an alle Orte gefahren, wo meine Großmutter gelebt hat, habe mit Menschen gesprochen, die sie damals auch noch kannten und habe gemerkt, ich muss quasi auf den Spuren dieser Menschen wandeln. Ich muss ihr Leben aus den Lebensbedingungen heraus begreifen, um ihnen gerecht zu werden. Und ich muss mich auch dann mit diesen Menschen, auch wenn es schwierig war, in irgendeiner Form versöhnen, dass ich das innere Band zu den früheren Generationen finde.
Also es geht letztlich um Versöhnung, also um diese übergreifende Perspektive, die auch alle Seiten in den Blick nimmt. Bleiben wir noch mal ganz kurz vielleicht bei diesem Schweigen. Also man sagt ja manchmal, ja, der Vater, der war im Krieg, aber der kann darüber vielleicht reden sozusagen. Oder dann sagt man, er ist so weit, dass er im Grunde darüber schon auch reden kann und zwar ganz kühl und ganz rational. Aber das ist dann schon wieder ein Teil des Problems, nicht? Wenn man drüber reden kann und dann die Emotionen fehlen.
Naja, über die Kriegszeiten wird entweder gar nicht geredet oder aber es gibt Großväter, die darüber reden, als wäre das ein Abenteuer gewesen. Mhm. Also worüber man nicht redet, sind normalerweise Todesängste. Worüber man nicht redet, ist das Problem der Schuld, wo man das Gefühl hat quasi, dass man selber Schuld auf sich geladen hat, also andere umgebracht hat. Man redet über all das, was man emotional nicht mehr durcharbeiten konnte, über das wird nicht geredet. Und insofern fehlt in der gesamten Palette da, wo die sehr massiven und starken Gefühle sind, das wird normalerweise ausgeblendet.
Sind das denn dann schon das, was man Familiengeheimnisse nennt? Also das, was beschwiegen wird? Gut, man weiß ja, dass der Vater im Krieg war. Man weiß, dass er, oder der Großvater, man weiß, dass er Soldat war. Das ist ja kein Geheimnis.
Na, es werden normalerweise wirklich Sachen verschwiegen, es werden Sachen weggelassen. Mhm. Ich kannte zum Beispiel das Leben meiner Mutter, die eine sehr laute und auch eher schwierige Frau war. Ich kannte das Leben gar nicht und bin dann in das Dorf gefahren, wo sie aufgewachsen ist und habe die Bürgermeisterin gefragt und habe gesagt, bitte helfen Sie mir, wo hat denn meine Mutter eigentlich gelebt? Und die hat dann alle älteren Leute angerufen und ich habe dann irgendwann erfahren, dass in dem Dorf wirklich noch das Haus steht, in dem meine Mutter aufgewachsen ist und sie hatte einen Bruder gehabt, den sie immer verschwiegen hat, weil dieser Bruder war unehelich geboren. Also all das, was dem Stolz meiner Mutter nicht entsprach, wurde schlicht und ergreifend verschwiegen. Das hat es nicht gegeben. Mhm. Und solche Familiengeheimnisse, dass man jemanden verschweigt, der in die Psychiatrie kam, oder dass man Selbstmorde verschweigt, oder aber, dass man Dinge kaschiert. Also, dass zum Beispiel, wenn ein Kind unehelich geboren ist, dass man einfach den Geburtstermin verlegt. Das passiert eigentlich in den meisten Familien.
In den meisten Familien, sagen Sie.
Ja, ja.
Ja, dieses Verschweigen. Jetzt wussten Sie nicht, dass Ihre Großmutter noch einen Bruder hat, wenn ich es richtig jetzt aufgefasst habe. Aber was ist das, was hat das für eine Bedeutung? Gibt es bei diesem Verschweigen auch einen Preis, den der verschweigt, bezahlt, aber den auch wir bezahlen, die wir dahinter in der nächsten Generation folgen?
Na, das eine ist einmal, wenn zu viele Dinge verschwiegen werden, gibt es eine Verarmung des Lebens. Es ist so, dass durch das Schweigen die Beziehung, die wir von Generation zu Generation haben, dass diese emotionale Beziehung ausdünnt. Ich bin gar nicht mehr in der Lage, durch dieses Schweigen, indem ich vieles weglasse, ich bin gar nicht mehr in der Lage, wirklich umfänglich eine Beziehung zu Kindern und Enkelkindern aufzunehmen. Eine umfängliche Beziehung wäre eine, wo auch Angst Platz hat, wo große Freude, wo Zuversicht, wo all diese starken Emotionen quasi mit transportiert werden. Und wenn zu viel verschwiegen wird, dann bleibt die gesamte Atmosphäre letztlich sehr verhalten. Und dadurch leiden im Grunde alle.
Hier ist HR2 Kultur, die Gespräche am Feiertag mit Klaus Hofmeister in der Sendung Lebenswert. Wir kümmern uns heute um die Rolle, die unsere Großeltern in der eigenen Lebensgeschichte spielen und gespielt haben. Und dazu haben wir Sie eingeladen, uns Ihre Lebenserfahrungen mitzuteilen unter der Telefonnummer 069 155 6126. Diese Nummer hat Herr Hoffmann gewählt. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Auch an Sie. Herr Hoffmann, wo haben Sie sich herausgefordert gefühlt anzurufen? Was ist Ihre Erinnerung?
Ja, das ist ja grundsätzlich ein sehr bewegendes Thema. Großeltern haben alle, also ich auch, und die sind relativ früh gestorben, also so mit 6 Jahren etwa. Und naja, da ist nicht mehr so unmittelbar viel Erinnerung da. Mhm. Eher so Geschichten als die unmittelbare Erinnerung. Und das beschäftigt mich immer mal wieder, wie das so gewesen ist.
Haben Sie das Gefühl, dass das für Sie noch interessant sein könnte, dem noch nachzugehen, aber Sie wissen nicht genau, wie Sie es anstellen sollen?
Ja, also natürlich, ich meine, es gibt Bilder und auch ein paar Dokumente oder ich glaube schon, dass ich weiß, wie ich das anstellen kann. Nur es ist eben auch relativ weit weg. Also jetzt in den 50ern und vor 50 Jahren ungefähr sind die dann verstorben. Da ist das halt auch nicht mehr so unmittelbar in lebendiger Erinnerung. Und das merke ich dann manchmal schon. Also ich sehe dann ein Bild, aber ich habe nicht unbedingt die Stimme oder das unmittelbare Erleben so mit den Großeltern vor mir.
Mhm. Herr Dr. Krüger, wie kann man die Erinnerung verlebendigen?
Man müsste sich in das Leben dieser Großeltern regelrecht wieder hineinarbeiten, indem man die Bilder hat, indem man Briefe hat, indem man Zeugnisse hat, viel Material, indem man mit vielen Menschen spricht und indem man vor allem an die Orte fährt, wo die Großeltern gelebt haben. Wenn man selber die Großeltern nicht mehr so kennengelernt hat, dann muss ich anfangen, quasi das Leben, was die Großeltern geführt haben, regelrecht zu rekonstruieren, als würde ich eine große Reise machen und muss anfangen, quasi Stück für Stück, wie in einem Mosaik, wieder einen Zugang zu diesem Leben zu bekommen.
Herr Hofmann, Sie haben eben gesagt, das ist für Sie ein sehr bewegendes Thema.
Ja, sicher. Das ist ja auch eine Zeit mit vor der Schule, 6 Jahre, 7 Jahre. Und klar, also ich habe sicherlich auch eine gute Beziehung zu den Großeltern gehabt, aber das ist eben ganz weit weg. Ne?
Also, wie war das bei Ihnen? Waren die am Ort oder waren die weit
ja,
weg?
Ja, die waren in der Nähe. Und zum Schluss hat noch der Großvater gelebt und so vielleicht 1 Kilometer weg von
Sie da
wo wir mit den Eltern gewohnt haben.
Können Sie da was mit anfangen, mit den Hinweisen von Dr. Krüger? Sich ein bisschen, ja, wirklich wie so eine Expedition auf Neuland zu begeben?
Ja, das würde gar nicht so einfach werden, weil die berufliche Zeit vom Großvater zum Beispiel, die war in der früheren DDR. Und das noch zu rekonstruieren, das wäre sehr schwierig. Das war eine Fabrik, die am Ende des Zweiten Weltkrieges dann auch kaputt gegangen ist. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man da überhaupt noch jemanden finden würde, der die noch kennt. Oder also das, ich könnte es mal probieren, aber
so etwas gewagt.
Also da direkt hinzufahren, das wäre natürlich schon fast wie eine Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen.
Herr Dr. Krüger, Sie haben das ja gemacht. Sie sind ja hier weggefahren und Sie haben einfach geklingelt dann an den Nachbarhäusern, oder? Wie war das?
Ja. Ich will zunächst mal sagen, ich würde in jedem Falle versuchen, ein solches Schicksal aufzuarbeiten. Auch wenn wir die Großeltern gar nicht kannten, geht der Einfluss der Großeltern, das heißt ihr Wertesystem, ihre Normen, das, was sie erlebt haben, geht und auf uns auf eine geheimnisvolle Weise über, auch wenn wir gar keinen Kontakt mit ihnen gehabt haben. Und ich kannte meine Großeltern zum Teil überhaupt nicht und habe dann sehr mühsam, ich bin in die Orte gefahren, ich habe jeweils einzelne Leute gekannt und habe die gebeten, es öffentlich zu machen in diesen Dörfern, dass ich komme und dass ich den Wunsch habe, noch jemand zu treffen. Und in diesen Orten gibt es ein gutes Kommunikationssystem und habe das in der Dorfkneipe und überall im Grunde bekannt gemacht. Und dann kamen tatsächlich Leute, die noch Wissen quasi mir geben konnten.
Naja, das müssten dann sozusagen die Nachkommen sein von Leuten, die vielleicht die Großeltern noch gekannt haben. Mhm. So in den 50er Jahren.
Vielleicht eine lebendigere Erinnerung als. Bitte? Vielleicht mit einer lebendigeren Erinnerung noch als das, was Sie noch in sich tragen.
Ja, aber das auch nicht mehr direkt, sondern sozusagen, die noch vielleicht eine Geschichte erzählen können über ihre eigenen Eltern, die vielleicht dann die Großeltern noch gekannt haben.
Herr Hoffmann, vielen Dank für Ihre Frage, die uns zumindest mal auf die Spur gebracht hat, wie wir da vorgehen können.
Ein kleines Beispiel dafür, genau.
Ganz genau. Haben Sie vielen Dank für den Anruf. Und ich begrüße jetzt Herrn Schirmbeck. Ich glaube, Herr Schirmbeck, Sie haben noch konkretere Erinnerungen an Ihre, besonders an Ihre Großmutter.
Ja, leider sehr, sehr konkrete. Und zwar, vorhin ist ja mit Recht mal gesagt worden, dass es sehr liebe Großeltern gibt. Das kenne ich auch aus der anderen Familie, aber eher von meinen jüngeren Geschwistern. Bei mir war es so, ich war bei der väterlichen Großmutter immer in den Ferien ausgeliehen, weil ich angeblich ihr Lieblingsenkel war, Enkel war. Und das war, ich bin im Allgäu aufgewachsen und das war in einer kleinen Stadt namens Leutkirch. Und die Großmutter hatte sehr früh im Ersten Weltkrieg ihren Mann verloren. Und ich interpretiere das aus meiner heutigen Sicht so, dass sie ihre ganze Lebensenergie und vielleicht auch Erotik und so weiter, alles in Hass und Zynismus verwandelt hat. Ich bekam am Tag ungefähr, ich habe es irgendwann mal nachgerechnet, so 30 Ohrfeigen. Wenn ich dann mit ihr einkaufen ging in die Stadt, das war dann in den 50er Jahren, da gab es noch die Ladentheke und sie zog dann beim Bezahlen das Portemonnaie aus der Tasche, dann ging natürlich ihre Hand wieder hoch. Automatisch habe ich gezuckt nach dem Motto, jetzt kriege ich wieder eine. Und da habe ich natürlich draußen dann erst recht Schimpfe gekriegt, weil ich sie sozusagen verraten hatte. Das waren noch die harmlosen Sachen. Angeblich war sie herzkrank und wenn ich sie angeblich geärgert hatte, dann hat sie mir abends Folgendes gesagt: So Peter, du weißt ja, ich bin herzkrank, ich werde heute Nacht wahrscheinlich sterben. Ich ziehe mir jetzt schon mein Leichenhemd an und lege mich aufs Sofa. Wenn du morgen früh aufwachst und ich bin tot, reg dich gar nicht auf, geh zum Dr. Flath und sag, deine Oma ist gestorben. Oder sie war sehr, sehr säuberlich, ich ja eigentlich auch, aber sie war der Meinung, ich hätte mir die Schuhe nicht richtig geputzt. Und sie wohnte in einem alten Fachwerkhaus in Leutkirch mit so einem Dachboden, wo ganz am Ende eine offene Luke war, wo man dann so über so einen Kran Sachen reinholen konnte. Da setzte sie sich dann auf den schmalen Holzbalken, nahm meine Schuhe und sagte so, Peter, du hast dir die Schuhe nicht richtig geputzt, das muss ich jetzt machen. Wenn ich jetzt runterstürze und mir den Hals breche, dann bist du schuld. In der Richtung könnte ich Ihnen ungefähr noch 30 Geschichten erzählen.
Herr Dr. Krüger, jetzt sind Sie dran.
Na, es gibt natürlich bei den Großeltern im Grunde auch schreckliche Großmütter und schreckliche Großväter. Großmütter, die verbittert sind, die ständig im Grunde mit Krankheit drohen, die auch besitzergreifend sind, nicht? Die also ständig, fast alle Enkelkinder kennen auch Großmütter, die jedes Mal im Grunde fragen, wann kommst du endlich wieder, und die unendlich bedrängen. Und diese Probleme gab es allerdings früher sehr viel häufiger, also sehr unzufriedene Großmütter. Und es war vor allem dann schwierig, wenn man zusammengelebt hat. In der Nachkriegszeit und noch die 50er, 60er Jahre hat man oftmals dann unter einem Dach gewohnt. Und da gab es unendlich oft häufige Machtkonflikte zwischen Großeltern und den Eltern und dann natürlich auch den Enkelkindern, weil die Großeltern ungeheuer bestimmt haben. Wir haben glücklicherweise heute eine Entspannung in dem Bereich zwischen den Großeltern und den Eltern, weil die Großeltern zwei Dinge begriffen haben, nämlich, dass sie ihr eigenes Leben führen müssen. Also sie dürfen sich in die Erziehung der Enkelkinder nicht so sehr einmischen. Und wir haben festgestellt, dass die Großeltern heute, die 60, 70 Jahre alt sind, extrem glücklicher, zufriedener und auch gesünder sind, als das früher der Fall war. Und das wirkt sich natürlich sehr in der Gelassenheit, in der Lebensgelassenheit gegenüber den Enkelkindern aus.
Ja.
Herr Schirmbeck, Sie haben eben mal gesagt, schon ein bisschen Verständnis angedeutet für Ihre so schwierige Großmutter, was die Ihnen alles angetan hat. Sie sei Kriegerwitwe gewesen. Sind Sie mit ihr versöhnt?
Nein, man sich mit so einer Situation versöhnen? Das war so schrecklich, das hat sich so tief eingegraben, das hat sich auch noch fortgesetzt. Meine Frau und ich, wir haben dann eine Tochter bekommen und haben sie dann mal besucht bei meinem Vater, und es war eigentlich ein Zwischenraum etwa zwischen 20 Metern zwischen ihr und unserer kleinen Tochter. Und in dem Moment, wo meine Tochter diese Frau gesehen hat, fing sie hemmungslos an zu schreien. Also diese alte Frau hatte wirklich eine Ausstrahlung, das war schrecklich, ja. Und unsere Tochter hat das auch gleich gespürt, und wir sind dann mit ihr rausgegangen aus dem Haus in den Park, und sofort war sie wieder ruhig. Ja. Also die Frau, wenn wir sagen, diese Großmutter war ein Energiebündel im Grunde genommen, voller Vitalität und Kraft und Fantasie. Aber sie hat nie wieder geheiratet und hat praktisch ihre ganze innere Lebenskraft in Hass und Sadismus verwandelt. Wir haben zum Beispiel sonntags morgens gefrühstückt, die Küche war links, das Wohnzimmer war rechts, und ich war aufgefordert, die Sachen halt rüber zu tragen. Ist ja immer so, wenn man einen Tisch deckt, irgendwas fehlt noch. Und dann sagte sie eben so, wenn jetzt noch was fehlt, und prompt natürlich entweder die Butter oder was hat gefehlt, dann nahm sie die ganzen Sachen aus dem Wohnzimmer, das Brot, die Butter, die Wurst, alles, schmiss es auf den Küchenboden, goss den Kaffee darüber, trampelte da drauf hin und schrie mich an, so nun friss.
Extreme Geschichten, ja, Herr Schirmbeck, das ist allerdings in der Tat eine Erinnerung, die sehr belastend ist, kann ich mir vorstellen.
Wollen mal sagen, es hat sich etwas gebessert, denn diese Kleinstadt, ich bin später im Museumsbereich tätig gewesen, und diese Kleinstadt hat ein Museum. Und die haben irgendwann davon gehört, dass mein Museum den Europäischen Museumspreis gekriegt hat, und haben mich dann eingeladen, einen Vortrag zu halten, wie man so ein städtisches Heimatmuseum im Allgäu vielleicht machen könnte. Und das habe ich natürlich sehr gerne gemacht und habe diesen Ort, der immer sehr für mich dunkel besetzt war, allein wenn ich Kirchenglocken gehört habe, da wurde es mir immer ganz anders, zum ersten Mal anders erlebt, als helle Barockstadt, und die bekamen dann schöne Geschenke, wurden zum Essen eingeladen und bekamen ein schönes Fotobuch. Und da hat sich zum ersten Mal dieses dunkle Leutkirchbild, das hat sich richtig, wie so eine Blüte hat sich das aufgehellt. Und das hat mir sehr gut getan.
War Ihre Art der Verarbeitung dieser Geschichte, die mit dieser Stadt verbunden ist, eine doch noch positive. Herr Schirmbeck, vielen Dank für diese ganz besondere Lebensgeschichte, die Sie mit uns geteilt haben. Ich begrüße jetzt am Telefon von HR2 Kultur Herrn Feld. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Hofmeister. Guten Abend, Herr Dr. Krüger. Ja, also das, was ich zunächst mal sagen möchte, hat was mit meinem Großvater väterlicherseits zu tun, den ich leider oder vielleicht auch Gott sei Dank nie kennengelernt habe. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt fast 73. Meine Eltern waren beide schon ziemlich alt. Die hätten schon fast meine Großeltern sein können, als ich geboren war. Und daher habe ich meinen Großvater väterlicherseits nicht mehr kennengelernt. Ich kenne ihn nur durch Erzählungen und da wollte ich auf ein Problem kommen. Sie haben vorhin von Schätzen, aber auch von Lasten gesprochen. Ja. Genetisch gesehen hat mein Großvater möglicherweise mir eine gewisse Last vermittelt. Der war nämlich, hatte ein erhebliches Alkoholproblem, so wurde es mir erzählt. Ich habe daraus sehr früh, meine Mutter hat mich immer, obwohl es ja nur ihr Schwiegervater war, hat mich immer gewarnt, ich müsste da aufpassen, denn das könnte ja auch mal eine Generation überspringen. So habe ich meinen Großvater nur aus Erzählungen kennengelernt. Ich denke auch, vielleicht war das auch ganz gut, denn da wäre eine Menge auch zu verschweigen gewesen. Mein Großvater war im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika, hatte wohl dort ein Baugeschäft und das war ja eine ziemlich unheilvolle Episode der deutschen Geschichte. Der Herero-Aufstand, der da ziemlich blutig niedergeschlagen worden ist. Und und dann kamen die zurück und nachdem das ehemalige Deutsch-Südwest Völkerbundsmandatsgebiet geworden war, nach dem Ersten Weltkrieg, da kam mein Großvater und seine Frau, meine Großmutter väterlicherseits zurück. Mein Großvater ist wohl relativ früh mit 65 Jahren an Herztod gestorben, aber meine Großmutter, die sicherlich kein leichtes Schicksal mit ihm gehabt hat, die habe ich noch lange kennengelernt und die ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. Obwohl sie es sehr schwer gehabt hat und als mein Großvater gestorben war, eigentlich nur von ihren Kindern abhängig war, denn mein Großvater hatte, wie das damals so bei den selbstständigen Leuten üblich war, nicht geklebt. Also sie hatte keine Rentenansprüche und müsste von dem guten Willen ihrer Kinder. Damals gab es ja noch nicht so die Verpflichtung, Kinder müssen auch für ihre armen Eltern sorgen. Also musste meine Großmutter sehr auf den guten Willen ihrer Kinder hoffen. Sie hat es trotzdem mit Humor getragen. Sie hat immer gesagt zu den Kindern, euer Vater hat die Schulden mit in den Himmel genommen.
Also das heißt, da war jemand in der Familie präsent, vor dem man eigentlich warnen musste.
Ja, da war jemand, das war also mein Großvater. Es wurde aber nie darüber gesprochen, welche Rolle er in Deutsch-Südwest gespielt haben könnte, sondern es wurde nur über sein Alkoholproblem gesprochen.
Hat das Ihre Familie irgendwie streng gemacht oder Sie selber strenger gemacht, dass man aufpassen muss, dass da was in der Erbschaft liegt sozusagen?
Ich habe mich seitdem sehr kritisch selbst beobachtet. Wann immer ich mal einen über den Durst getrunken habe, habe ich mich hinterher sehr geschämt, weil ich ja wusste eigentlich, ich hatte die Warnung von meiner Mutter, da musst du aufpassen. Mhm. Ne? Insofern hat mir mein Großvater, ob gewollt oder nicht gewollt, ja doch eine Warnung für meine Zukunft mitgegeben. Und ich denke, das hat mir auch zum großen Teil was genutzt. Mhm. Jetzt möchte ich noch über meine Großmutter, also über die Frau meiner väterlichen Großmutter sprechen. Die war sehr, sehr herzlich und ich habe sie als Kind sehr gerne gemocht, im Gegensatz zur mütterlichen Großmutter. Die war eher kühl und distanziert. Ich kann mich nicht erinnern, obwohl wir sie oft besucht hatten und obwohl wir mehr zu tun hatten mit ihr als mit der anderen Großmutter, Ich kann mich nicht erinnern, jemals von ihr einen Kuss bekommen zu haben. Mhm. Während die Großmutter, ja, väterlicherseits, die war sehr herzlich. Mhm. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe so eine überhaupt Großelternbeziehung eigentlich nicht gehabt. Das mag vielleicht damit zusammenhängen, ich sag's mal ganz, ich sag's mal ganz salopp, meine Mutter und mein Vater hätten vom Altersunterschied selber schon fast meine Großeltern sein können. Mhm. Das hat mir aber sehr gut getan. Ich habe mich nie geschämt, dass ich so alte Eltern hatte. Aber die Möglichkeit, sagen wir mal, so eine gute Beziehung zu meinen Großeltern aufzubauen, hat es dadurch nicht gegeben.
Herr Feld, ich würde jetzt an der Stelle mal Dr. Krüger ins Gespräch mit reinnehmen. Sie haben ja eben gesagt, wie dieser Großvater, vor dem man warnen musste, eigentlich in die Familiengeschichte hineingewirkt hat. Herr Dr. Krüger, wie haben Sie das gehört, diese Geschichte von Herrn Feld?
Es ist ja die Frage, in diesem Bericht drin, gibt es eine Vererbung von Charaktereigenschaften. Mhm. Und es sieht ja manchmal tatsächlich so aus. In unserer Familie zum Beispiel, meine Großeltern, auch meine Geschwister, wir alle sind sparsam, wir alle sind preußisch, wir sind bodenständig. Das sieht manchmal so aus, als würden Charaktereigenschaften weitergegeben. Und manchmal ist es auch so, dass von Generation zu Generation immer das Gegenteil gelebt wird, dass also eine überspringende Vererbung quasi da ist. Also in der einen Generation ist man sehr sparsam, in der nächsten gibt man das Geld eher aus und dann dreht sich das immer wieder um. Also es sieht manchmal so aus, als gäbe es eine Vererbung von Charaktereigenschaften. Und Sie haben auch Familiengeschichten, wo in jeder Generation sich zum Beispiel jemand umbringt oder wo sie, man kann fast sagen, wo es in jeder Generation Alkoholiker gibt. Nicht? Das legt den Verdacht nahe. Ich glaube es aber persönlich und durch meine Berufserfahrung nicht, dass es eine Vererbung gibt dieser Eigenschaften, auch beim Alkohol nicht. Es tritt aber was anderes ein. Wenn der Großvater Alkoholiker war, dann fehlt das Beispiel, dass man das Leben auch nüchtern ertragen kann. Es fehlt das Beispiel, dass man schwierige Situationen auch ertragen kann und durchhält. Gewissermaßen wird durch jeden, der in der Familie Alkoholiker ist, quasi die Familiengeschichte in der Weitergabe etwas geschwächt. Und das ist die eigentliche Hypothek, dass man quasi gucken muss, selber, wenn man Enkelkind eines solchen Großvaters ist, dass man sich die Charakterstärke, dass man sich die Ich-Stärke erwerben muss, die in der Familiengeschichte noch nicht ganz vorhanden ist. Also eine gewisse Schwächung ist vorhanden, aber nicht durch Vererbung, sondern es fehlt quasi an einem notwendigen Vorbild, was dann nicht weitergegeben worden ist.
Zumal ich sagen muss, es hat sich dann in der Generation danach, also in meinem Vater und seinen Geschwistern, hat es sich dahingehend verlagert, muss ich mal sagen. Mein Vater hat so gut wie kein Alkohol getrunken. Der hat nur Kaffee getrunken, allerdings in rauen Mengen. Und er hat sehr stark geraucht, was letzten Endes auch zu seinem frühen Tod wahrscheinlich geführt hat. Das heißt, die Sucht hat sich verlagert. Und ich habe daraus, das meinte ich eben, als ich gesagt habe, es kann auch eine Last sein, die einem von solchen Großeltern auferlegt worden ist.
Ja, Herr Feld, vielen Dank für dieses Beispiel aus Ihrer Lebensgeschichte, das, glaube ich, einfach auch viel aufzeigt und an dem man so die Mechanismen in der Generationenfolge ganz gut aufzeigen konnte. Dr. Krüger hat ja einiges dazu gesagt. Ich danke Ihnen zunächst mal sehr für Ihren Anruf. Herr Dr. Krüger, an Sie vielleicht nochmal die Nachfrage. Wir haben jetzt die Einseitigkeit gehört, da ist jemand Alkoholiker oder ist zumindest alkoholgefährdet und in der nächsten Generation wirkt sich das dann aus und dann gibt es sozusagen fast wie Charaktereigenschaften von Familien, aber eigentlich sind sie vielleicht gar nicht so. Das betrifft ja nicht nur den Alkohol. Sie haben eben mal das Beispiel von Schüchternheit oder auch Anpassungsbereitschaft gesagt, dass man denkt, eine Familie ist irgendwie so, dabei sind sie nur in ihrer Einseitigkeit alle so. Das betrifft nicht nur den Alkohol, oder?
Nietzsche hat einmal die Aussage gemacht, wir alle erben von unseren Eltern die ungelösten Probleme. Wir können uns die Generation wie ein Staffelstab vorstellen, wo jede Generation etwas zum Gelingen beiträgt. Und wir stehen an einer bestimmten Stufe, wo wir auf der einen Seite vieles mitbekommen, was gelöst ist, also wo wir Fähigkeiten mitbekommen und wo wir profitieren vom Lebenswerk der Großeltern. Aber wir bekommen natürlich auch sehr viele ungelöste Probleme und regelrechte Schwierigkeiten. Es gibt in jeder Familie Großeltern, wo man sich die Frage stellen muss, haben die eine gute Antwort gefunden auf die Frage, was ist Liebe? Haben die eine Antwort gefunden im Umgang mit dem Geld? Haben die eine Antwort gefunden, wie bleibt man gesund und wie kann man in Würde alt werden? Also in fast allen Familien ist es so, dass man sagen muss, wir sind alle aufgefordert, dass das, was wir mitbekommen haben an guten, aber auch an schwierigen Antworten unserer Großeltern, dass wir das weitervermitteln und wir müssen gucken, dass wir das Leben etwas weiterbringen und dass wir den Enkelkindern bessere Antworten geben, damit sie ein anderes Leben führen können.
Unsere Großeltern sind das Thema bei Lebenswert, den Gesprächen am Feiertag heute. Experte und Gesprächspartner ist der Psychotherapeut Dr. Wolfgang Krüger, aber es geht ja vor allen Dingen auch darum, aus mit ihnen Erfahrungen, Lebenserfahrungen über diese Generation der Großeltern auszutauschen. Und dazu hat uns Herr Zubrot angerufen. Einen schönen guten Abend Ihnen.
Schönen guten Abend aus Zwingenberg an der Bergstraße.
Wie schön. Herr Zubrot, welche Erfahrungen bringen Sie denn mit in Sachen
Ich wollte eine Erfahrung einbringen, die wertvoll für mein ganzes Leben war. Mein Großvater hat mich vor meinem jähzornigen Vater immer in Schutz genommen. Er nahm mich in den Arm und sagte, sei still, mein Lieberchen. Und ich habe ich denke, es war der 9. November 1937, als er gestorben ist. Also ich war noch keine 5 Jahre alt. Ich denke, es war der schlimmste Verlust in meinem Leben. Bewegend bis heute. Ich bin wenige Monate da fast gestorben an einer Bauchfellveralterung. Und ich habe später gedacht, ob das vielleicht der Auslöser gewesen sein, der Tod des Großvaters, der Auslöser für diese Krankheit gewesen sein kann.
Sie waren dann ausgesetzt, der Großvater war nicht mehr da und Sie waren ja dann auch diesem Vater ausgesetzt.
Genau. Er war ein jähzorniger Mensch. Er ist auch mit der Tatsache, dass er in die Partei musste, nie drüber weggekommen. Und er war kein Nazi. Ich habe Beweise von ihm vom Westwall, wo er geschrieben hat, es sei eine Schande, wie seine Kameraden Polen und Russen behandeln würden. Aber zu mir war er irgendwie ein Tyrann. Und der Großvater fehlte von diesem Moment.
Haben Sie den Großvater irgendwie in sich? Also sind Sie auch jemand, der sensibel ist, wenn jemand Schutz braucht?
Genau. Das könnte ich hier mit meinem Haus beweisen, wo lauter kranke Menschen leben. Und ich kann sie nicht rausschmeißen. Aber ich muss dazu sagen, ich lebe zu 90% in Marokko und verfolge dort ein Kunstprojekt, Recup A, also alte Sachen von Großeltern, Urgroßeltern, die ich nach Marokko geschafft habe, zum Teil bemalen habe lassen, um Erhalt von alten Dingen, Erhalt von Erinnerungsstücken. Ich lebe zum großen Teil in der Vergangenheit in Marokko.
Herr Dr. Krüger, mögen Sie sich in das Gespräch noch einbringen? Also da ist eine warme Erinnerung, eine schützende Erinnerung, die ganz stark war und vielleicht auch was zu tun hat mit dieser Liebe zu alten Dingen.
Wir wissen das.
Ich denke schon.
Wir wissen, dass Großeltern vor allem zwei große Bedeutungen haben. Das eine ist der Ausgleich, wenn die Eltern schwierig sind, dass die Großeltern dann ein unendlich notwendiger Ausgleich sind. Und das andere ist, die Großeltern haben eine Krisenfunktion. Also wenn die Eltern krank sind, wenn es zu einer Trennung kommt, wenn Geschwister geboren werden, Stichpunkt Geschwistereifersucht. Also die Großeltern...
Das habe ich auch, ja, erlebt. Doch heute...
Ja, vor allem, wenn es schwierig wird im Leben, dann sind natürlich die Großeltern der ruhige Ankerpunkt, den wir unbedingt im Leben brauchen. Und wir wissen, wenn es keine Großeltern gibt, dann ist die Gefahr, dass Kinder erkranken, dass sie später auch seelisch erkranken, dass sie später Psychosomatik bekommen oder eine Therapie brauchen. Also die Gefahr von seelischen Erkrankungen ist erheblich größer, wenn es keine Großeltern gibt. Und insofern wissen wir, dass für die seelische Stabilität, die wir haben, die Großeltern eine ungeheure Bedeutung besitzen.
Herr Zuroth, Sie haben eben spontan reagiert zum Thema Ankerpunkt Großeltern, als Sie sagten, da gibt es einen Fall von Geschwistereifersucht, wo die Großeltern auch eine Rolle spielen. Das betrifft dann aber nicht mehr Sie selber.
Meine Schwester, die Großeltern überhaupt nicht erlebt, kann man sagen. Mhm. Die Großmutter ist 1942 gestorben, meine Schwester ist 1940 geboren.
Ah ja. Mhm. Herr Zuroth, ich danke Ihnen sehr für dieses Beispiel aus Ihrer Lebensgeschichte.
Jawohl, das ist
ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertagsabend.
Danke sehr.
Und als nächsten Gesprächspartner wartet Herr Hartwig in der Leitung. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Hartwig, was fangen Sie mit dem Thema an, unsere Großeltern?
Also ich habe, glaube ich, meinen Großeltern sehr, sehr viel zu verdanken. Mhm. Die haben mich weitgehend großgezogen, bis zum Abitur und dann auch noch durchs Studium habe ich bei ihnen gewohnt und gelebt. Und ich glaube, die Art und Weise, wie sie das gemacht haben, und zwar, glaube ich, nicht mit viel Nachdenken, sondern so waren sie einfach, das hat mir sehr gut getan. Also was mir später beim Nachdenken aufgefallen ist, sie waren unglaublich geduldig und sie waren sehr, sehr aggressionsfrei. Und dann in der berühmten Zeit, wenn man so 14 ist und anfängt, eigene politische Gedanken zu haben, da mussten sie auch sehr viel aushalten. Und das haben sie alles sehr, sehr gut ertragen. Und ich glaube auch in der Zeit 44, 45, 46, da habe ich vor allen Dingen meiner Großmutter sehr viel zu verdanken, weil in diesen schwierigen Zeiten hat sie wohl sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Also wie gesagt, meinen Großeltern habe ich sehr viel zu verdanken. Diese Geduld und diese Zuneigung und diese Aggressionsfreiheit, was mich dann überrascht hat, aus Familienerzählungen kannte ich, dass mein Großvater, den ich als sehr liebevoll in Erinnerung habe, als Vater wohl schon ein recht gestrenger und teilweise auch unangenehmer Mensch sein konnte. Und das habe ich nie erfahren bei ihm.
Mhm.
Also das wollte ich mal so, nachdem ich so viele Beiträge gehört habe, einfach mal so mitteilen.
Mhm. Herr Dr. Krüger, das entspricht ja dem, was Sie eben schon gesagt haben, dass die Großeltern doch auch anders sein können als die Eltern.
Und häufig ist es so, dass die Großeltern bei den Enkelkindern viel gewährender sind, ruhiger, ausgeglichener, als sie es selber waren, als sie Eltern waren. Mhm. Nicht, man wundert sich manchmal, dass die eigenen Eltern, wenn sie dann Großeltern werden, doch sehr viel geschickter mit den Kindern umgehen. Aber ich würde noch gerne was sagen zum Aufwachsen bei den Großeltern. Ich selber bin zum Teil bei der Großmutter aufgewachsen. Und das ist zum einen ein großes Lebensglück, dass man bei vertrauten Personen aufwächst. Zum anderen ist es aber auch eine tiefe Verunsicherung, weil man natürlich als Kind auch spürt, dass es nicht ganz normal ist. Nicht? Das Normale wäre, dass man bei den Eltern aufwächst und die Frage stellt sich immer, warum kümmert sich die Mutter nicht? Oder die Mutter ist also bereits verstorben. Aber gewissermaßen steht am Anfang des Lebens, dass wir bei den Großeltern aufwachsen, irgendwo in irgendeiner Weise eine kleine Katastrophe, die das Leben, wo es notwendig ist, dass man eben bei den Großeltern ist. Und insofern ist es nicht ganz eine Normalität. Und es gibt aber ungeheuer viele Beispiele, Bertrand Russell, Karl May, Gorki, Alice Schwarzer, die also bei den Großeltern aufgewachsen sind und die fast alle sagen, dass sie dort vor allem eine große Ruhe, eine große Harmonie und auch eine Lebensorientierung mitbekommen haben und die für das Erlebnis ausgesprochen dankbar sind.
Mhm. Herr Hartwig, mögen Sie noch darauf reagieren? Also
genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Sozusagen, ich habe die Nicht-Anwesenheit der Mutter, die war einfach in der Zeit nach dem Krieg, war sie halt nicht so immer für mich da. Aber ich glaube, in der ganz frühen Zeit noch, so als Säugling und die Monate danach, hatte ich zwei Mütter, meine Großmutter und meine Mutter, die sind also aus Schlesien dann in das Restreich, in Anführungszeichen, transportiert worden. Und da haben die beiden, und ich kenne aus Familienerzählungen, es war immer das Problem, das Kind warm zu halten. Und da haben sich die beiden Frauen wohl immer abgewechselt. Vor allen Dingen, wie gesagt, die große Geduld. Und ich habe das Gefühl gehabt, der Großvater musste dann nicht mehr arbeiten gehen. Er hatte alle Zeit und konnte sich damit auch, er musste nicht ungeduldig sein, sodass er also, was also so ein Enkel alles wollte und anstellen konnte, dass er damit sehr, sehr gut und großzügig umgegangen ist. Mhm. Und auch die Großmutter, ich erinnere mich noch, die hat solche Krisensituationen wie Stromsperre unmittelbar nach dem Krieg, die hat dann dadurch überspielt, indem sie gesagt hat, wir machen jetzt Dunkelstunde, hat den Ofen aufgemacht, mich auf den Schoß genommen und dabei Geschichten erzählt. Also das heißt, die hat also nicht gesagt, schlimm, wir haben keinen Strom und so, sondern hat das alles sehr geschickt überspielt, obwohl sie keinerlei pädagogische Ausbildung hatte.
Mhm. Schöne Erinnerungen, ja, freundlich überspielt, großelterlich überspielt. Haben Sie vielen Dank, Herr Hartwig, für diese Lebenserfahrungen.
Gerne.
Herr Dr. Krüger, wir sprechen über Großeltern. Und Sie haben eben eine ganze Reihe von prominenten Namen genannt, die bei Großeltern aufgewachsen sind. Das ist ja doch auch erstaunlich, aber auch wahrscheinlich eine Signatur dieser Generation, wo eben viele Waisenkinder auch durch die Kriegswirren dann entstanden sind.
Ja, und häufig haben sich natürlich die Mütter, wenn sie Alleinerziehende waren, wenn der Vater bereits tot war, denken wir an Sartre zum Beispiel, die Mütter haben sich dann häufig überfordert gefühlt. Und dann kamen nicht, die Frauen brachten früher die Kinder sehr früh zur Welt, oft mit 19, mit 20 Jahren, und haben sich da überfordert gefühlt. Und dann kamen die Kinder zu den Großeltern. Und das war auf der einen Seite für die Kinder ausgesprochen schön. Zum anderen müssen wir wissen, dass es fast immer einen Konfliktbereich gab, weil es natürlich dann zwei Mütter gab. Die Kinder haben meistens die Großmutter als die eigentliche Mutter empfunden. Und die Mutter hat aber trotzdem das Gefühl gehabt, dass sie ja eigentlich die Mutter wäre. Das heißt, hier gab es fast immer eine Eifersuchtsproblematik. Und in meinem Leben war es so, dass ich bei der Großmutter weitestgehend aufwuchs und dann irgendwann den inneren Kontakt zu meiner Mutter verloren habe und dann irgendwann meine Großmutter fragte, als meine Mutter zu Besuch kam, wer denn diese fremde Frau sei. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass meine Mutter mich dann relativ schnell wieder zu sich nach Hause geholt hat. Also das Zusammenleben dann zwischen den Großeltern und der Mutter ist dann oft nicht gerade spannungsfrei.
Das glaube ich. HR2 Kultur lebenswert ist hier um 18:30 Uhr. Und angeregt gefühlt hier anzurufen hat sich Frau Weiß. Ich begrüße Sie. Guten Abend.
Guten Abend.
Frau Weiß, welche Rolle spielen Großeltern in Ihrem Leben bis heute? Ich glaube, bei Ihnen geht es um die Großmutter.
Ne? Richtig ist schon gesagt worden, aber ich muss Ihnen sagen, meine Großmutter spielt bis heute die zentrale Rolle.
Eine zentrale Rolle, sagen Sie. Mhm.
Ja, von meinem Denken, Handeln und Leben, ja, würde ich schon sagen.
In welcher Weise ist sie da gegenwärtig?
Auch, dass ich über den Tellerrand gucken kann und mich engagieren kann, das habe ich sehr gut nach dem Tod meiner Großmutter, wie ich 14, 15 war, habe ich versucht, ihre Geschwister kennenzulernen. Das hat geklappt und ich scheine alle, vor 40 Jahren ungefähr habe ich schon mal gedacht, ich habe von meinen Eltern nichts geerbt, aber alle gehen von meinen Großeltern. Irgendwo scheint sich das laut Ihrer Sendung dann bestätigt zu haben.
Was meinen Sie damit, über den Tellerrand geguckt haben? Also Sie haben sich für andere Gegebenheiten interessiert, oder?
Ja, für, auch wenn es mir nicht gut geht, aber es gibt immerhin Leute, denen geht es irgendwo immer schlechter, noch schlechter. Und sich wirklich für andere mal engagieren, das tat meine Großmutter. Zum Beispiel, wie die Amis Deutschland und Nordhessen besetzt haben. Da ging es uns sehr gut. Wir hatten viel zu viel von den Amis bekommen, als Pakete, Lebensmittel etc. Und Großmutter hat das an den Nachbarn verteilt, obwohl sie Plagg, was heißt Plockwart oder so ein Plötzchen waren. Ihre Begründung waren, die Kinder können nichts dafür, wenn die Eltern blöd sind.
Das haben Sie als vorbildlich empfunden.
Ja, ja. Mhm. Ist das was Schlechtes?
Nein, ich frage gar nicht skeptisch, sondern ich wollte nur begreifen, was Sie...
Ich bin immer noch gut und das ist für mich die Motivation, dass ich mit über 71 mich weiterhin für Amnesty oder überhaupt für Menschenrechte oder Menschen, die Hilfe brauchen, engagieren kann.
Herr Dr. Krüger, das ist, finde ich, interessant. Also sozusagen, es ist nicht nur das, was wir an emotionalen Dingen in uns tragen, sondern eben doch auch so Vorbild, dass da wirklich so ein Vorbild aufsteht.
Es sind vor allem Vorbilder und wir werden von den Großeltern, indem wir das so offensichtlich mitbekommen, wenn wir die Großeltern mögen, hat das eine ganz tiefe Wirkung. Meine Großmutter war eine Frau, die, wenn sie krank war, immer sehr pflegeleicht war und die Überzeugung hatte, man darf es den Menschen, die einen pflegen, nicht schwer machen. Also man muss quasi als Kranker eine gute...
mithelfen.
Man muss mithelfen, man muss eine gute Stimmung haben. Und sie war der Ansicht, krank zu sein und dann auch missgelaunt, das sei im Grunde eine Frechheit, weil man den anderen dann das Leben schwer macht.
Da hat sie recht.
Und das hat mir ungeheuer gefallen. Ich selber habe solche Dinge einfach übernommen. Und insofern, wir übernehmen vor allem so moralische Lebensgegebenheiten, Lebensweisheiten, das übernehmen wir von den Eltern. Ja, von den Großeltern.
Ich habe von meinen Eltern überhaupt nichts komisches sagen. Meine Mutter hat bis zu ihrem Tod den Vorwurf ihrer Mutter gemacht, hätte sie sich angepasst bei den Nazis, wäre es uns besser gegangen. Mhm. Und das schockiert mich heute noch. Und damit kann ich nichts anfangen. Übrigens habe ich früher zu meiner Mutter, da war ich 5, 6 jedenfalls noch nicht in der Schule, das weiß ich. Wie meine Mutter dann kam, ich habe immer Tante zu der gesagt.
Also Sie hatten eine engere Beziehung zu Ihrer Großmutter, emotional.
Ja, ich wurde wirklich ziemlich frei erzogen, konnte denken und sagen, was ich denke. Ich fand das ideal. Also und wie ich die beiden Geschwister meiner Großmutter kennenlernte, da war kein großer Unterschied vom Denken, Gefühlen und so. Also das war irgendwo alles stimmig, ne? Mhm.
Dazu
muss ich aber sagen, meine Großeltern sind aus dem Elsass Lothringen zwangsweise hier nach Nordhessen verschleppt worden beim Hitler.
Dr. Krüger, Sie wollten eben was sagen. Sie sind ja in einem Studio in Berlin zugeschaltet. Wir sind da ein bisschen auf Distanz. Da hörte ich Sie nur atmen. Was wollten Sie noch beitragen zu Frau Weiß?
Wir haben ja hier eine Familienüberzeugung, die ausgesprochen positiv ist, nicht? Wo die Betreffende, wo die Frau Weiß regelrecht stolz auf diese Eigenschaft ist und das hat ihr Leben geprägt. Wir müssen natürlich gucken, es gibt auch Familienüberzeugungen, wo man sagen kann, wir werden von diesen Eigenschaften gelebt. Ich habe zum Beispiel eine junge Frau, Frauentherapie gehabt, die immer gearbeitet hat und immer fleißig war und nah dran war an einer Burnout-Problematik und die hat das nicht verstanden. Und dann kamen wir drauf, dass sie eine Großmutter hatte, die nach dem Krieg mit Deutschland aufgebaut hat. Und diese Großmutter hatte eine Lebensdevise gehabt, Arbeiten ist eigentlich alles. Es gibt immer nur die Flucht nach vorn, man darf nicht faul sein. Und die hat diese Lebensdevise dann an das Enkelkind weitergegeben. Und das Enkelkind hat eben zu dieser Lebensdevise keinen kritischen Abstand mehr haben können. Sie hat auch die Entstehung dieser Lebensdevise nach dem Krieg gar nicht mitbekommen. Sie hat nicht gewusst im Grunde, warum diese Großmutter regelrecht fast wie im Rausch gearbeitet hat. Das war auch ein Akt der Verzweiflung, weil alle anderen, die sie kannte, bereits tot waren. Also wir müssen gelegentlich auch solche Lebensüberzeugungen hinterfragen, damit wir, sag mal, freier und souveräner leben können.
Mhm. Wobei das, glaube ich, nicht das Problem von Frau Weiß ist, oder?
Nein,
ich habe ein bisschen andere Frage noch, was mich wirklich irritiert. Die ganze Sendung kommt für mich halt 40, 50 Jahre zu spät. Also ich gehöre zu der 68er. Und die ist ja entstanden, weil wir von zu Hause keine Fragen beantwortet bekommen, was das Dritte Reich betraf. Ne? Ich glaube, das wissen Sie.
Ja.
Also, und dann mussten wir das halt selber, jeder einzeln oder in Gruppen, so haben wir das halbwegs hinbekommen mit viel Arbeit und Umwegen etc.
Es musste das Schweigen dieser Generation irgendwie, ja, damit musste man umgehen und dann hat man eben auf anderen Wegen versucht, das Schweigen zu brechen. Mit den Eltern kam man nicht.
Ja, der Tenor war bei allen, wir haben ja untereinander in der Clique darüber gesprochen, der Tenor im Elternhaus war immer, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst. Also das finde ich immer noch blöd. Also und so ist halt die 68er entstanden.
Ja, genau.
Weil wir wirklich, aber ich glaube, das wissen Sie.
Das eigentlich. Wissen wir, ja. Also das wissen unsere Hörerinnen und Hörer. Und es geht jetzt, glaube ich, auch im Speziellen nicht um die Aufarbeitung dieser Geschichte, sondern es geht ja um die sozusagen die bleibende Aufarbeitung unserer Geschichte, unabhängig von Zeitumständen, wobei wir ja auch viel über Zeitumstände gesprochen haben jetzt, denn die sind in unserer Großelterngeneration natürlich besonders belastet. Frau Weiß, ich danke Ihnen für Ihren Anruf und ich möchte jetzt noch Frau Plümpe zum Gespräch begrüßen. Guten Abend, Frau Plümpe, Sie haben ein bisschen gewartet jetzt in der Leitung.
Ja, ich habe gewartet, aber ich habe sehr aufmerksam zuhörend gehört und möchte anknüpfen an das, was Frau Weiß von ihrer Großmutter gesagt hat. Diese Großmutter wollte nicht krank sein. Meine Großmutter mütterlicherseits war krank. Sie legte sich ins Bett, wenn irgendetwas nicht so lief, wie es laufen sollte, ihrer Meinung nach. Dann musste sie ihre Herztropfen nehmen und ins Bett. Mhm. Also eine ganz andere Großmutter. Und so habe ich sie kennengelernt als Enkelin. Ich bin 51 geboren, sie ist 74 gestorben. Ich habe sie also noch eine ganze Weile kennengelernt. Sie war eine sehr kühle, distanzierte Frau. Und meine Mutter hat mir ein Bild von ihrer Mutter vermittelt, was nicht sehr positiv war. Sie war wohl sehr hart meiner Mutter gegenüber, als sie geheiratet hat. Meine Mutter stammte aus einem sehr behüteten, guten Beamtenhaushalt und hat dann in einen wilden Schmiedehaushalt geheiratet. Und das hat meine Großmutter niemals verwunden eigentlich. Ich glaube, bis zu ihrem Tod nicht. So bin ich groß geworden, mit diesem Bild meiner Großmutter, also sehr kühl, sehr distanziert. Dann habe ich mich mit der Kindheit meiner Mutter beschäftigt, weil ich wissen wollte, warum diese behütete junge Frau meinen sehr aktiven Vater geheiratet hat. Und darüber bin ich dann im Gespräch mit Leuten, die meine Großmutter noch kannten, darauf gestoßen, dass eben diese Großmutter gerade im Dritten Reich sehr vielen Menschen geholfen hat, also in Kriegszeiten. Mhm. Sie wohnte im Siegerland. Das Siegerland ist ja sehr ausgebombt worden. Und sie hat vielen Leuten geholfen, also wieder Wohnung zu finden oder mit Sachen geholfen. Und das war eine Seite, die ich ja gar nicht kannte. Und die hat mir meine Großmutter dann im Nachhinein etwas näher gebracht, muss ich sagen. Also ich kann nicht sagen, dass ich auf sie böse war, schon ein bisschen, weil sie meiner Mutter so hart gegenüber war. Ich habe dann ein bisschen mehr Verständnis für sie entwickelt. Mhm. Also ich kann eigentlich nur das betonen oder auch sagen, was Dr. Krüger sagte, es hilft oder es zahlt sich aus, wenn man sich mit dem Leben auch der Großeltern noch beschäftigt.
Mhm. Herr Dr. Krüger, das ist ja so, dass da die Frau Plümpe offenbar geahnt hat, da ist was Einseitiges, da ist ein Bild nicht ganz vollständig. Und dann ist sie ja selber auf die Suche gegangen, also hat sich selber noch daran gemacht, das Bild zu vervollständigen. Eigentlich eine gute Weise, damit umzugehen.
Es ist wunderbar. Wir müssen vor allem auch das Leben der ungeliebten Familienmitglieder erforschen, um uns das Leben dieser Menschen anzueignen. Das große Problem ist, wenn es Familienmitglieder gibt, die wir innerlich nicht so mögen oder ausgrenzen, dann können wir uns bestimmte Eigenschaften, die diese Person hatten, quasi nicht aneignen. Und insofern ist es eine Erweiterung unseres Lebens, wenn wir es schaffen, dass wir das Positive und das Negative dieser Person uns aneignen. Es erweitert unseren Handlungsspielraum im Leben. Und es ist natürlich wunderbar, wenn wir sehen, wie viel Positives, wie viel an Lebensmut, an Unerschrockenheit, an Hilfsbereitschaft vorhanden ist. Und ich habe eines gemacht in meiner Wohnung. Ich habe eine Partnerin, die Künstlerin ist, und habe sie gebeten, Bilder von meinen Großeltern zu zeichnen. Ich habe die regelrecht fast lebensgroß an der Wand und habe mich auch mit Gegenständen meiner Großeltern umgeben, weil ich das Gefühl habe, es ist irgendwo, sagen wir mal, sehr beruhigend, wenn wir regelrecht sinnlich diese Großeltern immer noch in unserer Nähe haben.
Frau Plümpe, haben Sie Erinnerungsstücke an Ihre Großmutter?
Wenige. Mhm. Aber es bringt mich auf eine Idee. Ich habe an der Wand das Bild, das Hochzeitsbild meiner Eltern hängen und meine Großmutter schaut eben genauso aus, wie sie diese Heirat empfunden hat. Vielleicht sollte ich das Bild auswechseln und sollte da ein anderes suchen. Das muss ja dann nicht das Hochzeitsbild meiner Eltern sein. Das wird es ganz bestimmt nicht sein. Aber ein anderes Bild, auf dem die Großmutter, wie soll ich sagen, ihre andere Seite mehr zum Ausdruck bringt. Das müsste ich mal machen, ja.
Das würde Ihren inneren Weg auf Ihre Großmutter hin dann auch noch dokumentieren. Das wäre vielleicht ganz wichtig.
Ja, ganz bestimmt, ja.
Ja, das sagt keiner, dass wir hier nicht noch konkrete auf konkrete Ideen kommen. Vielen Dank, Frau Plümpe, für Ihren Anruf. Ich möchte gerade bei Herrn Dr. Krüger noch mal ganz kurz nachfragen, diese Erinnerungsstücke, Bilder der Großeltern, ja, das ist doch noch eine ganz wichtige Anregung, die Sie da eben selber gegeben haben, sie noch mal in die, um in die Nähe zu holen. Und eben, ich meine, es sind viele Schwarz-Weiß-Bilder, das ist dann lange her, aber dennoch, es gibt ja vielleicht auch Gegenstände, es müssen ja keine Bilder sein, oder?
Also ich habe in der Auseinandersetzung gerade mit meiner Großmutter eines gespürt, ich hätte sie gerne so unendlich viel gefragt. Es sind auch viele Dinge, die offen bleiben und ich bin lange Zeit und immer wieder im Gespräch, gerade mit meiner Großmutter, gewesen. Ich habe ihr dann auch symbolisch einen Brief geschrieben und habe einmal ihr Fragen gestellt über das Leben, die Fragen, die ich als Kind gar nicht stellen konnte, und habe das Gefühl, dass auch durch die Gegenstände, die in meiner Wohnung sind, dass meine Großmutter, die eine Stütze meines Lebens war, dass sie regelrecht präsent immer noch ist. Und das Buch, was ich geschrieben habe, ist eigentlich auch eine innere Auseinandersetzung, auch ein Danke gewesen an meine Großmutter, weil am Ende dieser ganzen Auseinandersetzung für mich ein großer Respekt, eine große Ehrfurcht davor da war, was die Menschen in dieser Zeit, in den 30er und 40er Jahren im Grunde alles ausgehalten haben. Das hat mich doch mit einer tiefen Bewunderung erfüllt.
Also Sie haben gesagt, Sie sprechen mit Ihrer Großmutter, das heißt, das sind innere Dialoge. Ist das nicht ein bisschen leer sozusagen, wenn man wirklich kein wirkliches Gegenüber mehr hat?
Es sind zumindest einmal sehr viele Fragen, die auftauchen. Mhm. Wie ist was passiert? Warum hat sie im Grunde so gelebt? Und ich habe im Laufe der Zeit das Gefühl gehabt, dass meine Großmutter doch in einer bestimmten Weise, die ich ja sehr intensiv kannte, doch in irgendeiner Weise geantwortet hat.
Interessant. Ja, wir haben sie auch in uns, in unseren Erinnerungen, mit ihren Werten und Überzeugungen, mit ihrer Mitteilsamkeit und Ihrem Schweigen. Herr Dr. Krüger hat darüber viel nachgedacht, viel gearbeitet. Herr Dr. Krüger, ich habe ja den Eindruck, auch jetzt nach unserer Sendung, es ist ein Thema, das in der Luft liegt und das mit der Beschäftigung der 68er mit den Eltern und auch Großeltern noch nicht abgehakt ist.
Das Thema liegt natürlich in der Luft, weil wir brauchen gerade in unsicheren Zeiten heutzutage, brauchen wir eine Orientierung. Und wenn die Zukunft unsicher ist, dann müssen wir diese Orientierung daraus ziehen, dass wir in die Vergangenheit schauen und dass wir mehr Wurzeln haben. Also insofern ist dieses Thema ungeheuer aktuell, ungeheuer wichtig. Und zum anderen ist es so, dass diese Großelternforschung eigentlich relativ neu ist. Ungefähr 12 Jahre alt, weil in der Nachkriegszeit, die 50er, 60er Jahre, da galt, das war so, dass man am liebsten nicht zurückguckte und sich nicht beschäftigt hat mit der Vergangenheit. In der Studentenbewegung galt die Großelternforschung fast als reaktionär, weil man natürlich immer die Erinnerung hatte an die Ahnenforschung der Nationalsozialisten. Also das Thema war ungeheuer belastet. Und erst heute haben wir die Gelassenheit, so zurückzugucken, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und wir können auch erst in der letzten Zeit wirklich uns dem Thema stellen, welches Leid haben die Menschen, die geflüchtet sind? Was heißt es, heimatvertrieben zu sein? Was heißt die Zivilbevölkerung, die Bombennächte erlebt hat? Also wir können auch das Leid quasi der Zivilbevölkerung im Zweiten Weltkrieg wirklich ermessen. Also wir haben jetzt erst die Fähigkeit, wirklich dieses ganze Thema in der Vielgestaltigkeit aufzuarbeiten.
Ich habe in Ihrem Buch auch was Interessantes gelesen, was wirklich auch mit meinen eigenen Erinnerungen übereinstimmt. Wir hatten eine Großelterngeneration, ja, die sind ja zum Beispiel nie verreist, ja. Die haben nicht gefaulenzt und da war sonntags ein Stück Bienenstich das Größte. Also wir haben eine Generation, die einem unvergleichlichen Maß auch eingeschränkt war in ihren Lebensmöglichkeiten.
Das ist richtig. Das ist genau das, was ich auch empfunden habe. Es war ja eine Generation, die immer wieder in irgendeiner Weise behindert worden ist, gescheitert ist. Man konnte oft keine richtige Ausbildung machen. Im Grunde, es kam der Krieg, man war Soldat, man kam vielleicht behindert zurück. Man konnte damals auch nicht unbedingt den lieben, den man lieben wollte. Man konnte sich nicht unbedingt trennen. Es gab sehr viel mehr Normen, Einschränkungen, Behinderungen. Also es war ein Leben, wo man in irgendeiner Weise klarkam, aber man konnte nicht so leben, wie man wollte. Und das ist das gewesen, was mir am meisten auch bei den eigenen Großeltern auffiel, dass die Lebensmöglichkeiten ungeheuer eingeschränkt waren und man kann dann natürlich das eigene Leben, was wir heute haben, was manchmal auch nicht einfach ist, aber wir leben heute, wenn man das mal vergleicht, in ausgesprochen glücklichen Zeiten.
Das ungelebte Leben der Großeltern und unser Leben, wie hängt das zusammen? Also im Grunde nochmal zu sagen, ja, wir haben Dankbarkeit nötig, aber wir haben eben auch diese Last des ungelebten Lebens noch irgendwo in uns. Was nehmen wir damit? Was machen wir damit?
Wir müssen eines begreifen, wir können das Leben der Großeltern wirklich immer nur als Basis nehmen dafür, dass wir selber eine große Aufbruchsstimmung haben müssen. In den meisten Fällen haben wir in der Nachkriegssituation in den Familien einen großen Dämpfer, eine große Verhaltenheit. Viele Enkelkinder haben geschildert, ihr Leben verläuft in irgendeiner Weise affektmäßig wie in Watte, weil die ganzen Großelterngenerationen haben es nicht vermocht, sich wirklich mit den schwierigen Themen auseinanderzusetzen. Es war einfach ein großer Dämpfer da. Und wir sind heute in einer Generation, wo wir den Mut haben müssen, uns dieser Vergangenheit zu stellen und wo wir uns auch die Affekte, also auch Wut, auch Verzweiflung, auch Lebensfreude, wir müssen uns diese großen Gefühle wieder aneignen. Und insofern ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gleichzeitig eine Herausforderung für uns, dass wir mutiger in die Zukunft gucken. Es ist eine Aufgabe, vor der wir dann stehen.
Vielen Dank, Herr Dr. Krüger. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich etwas mehr vertiefen wollen, wenn Sie selber daran denken, eine archäologische Expedition in die Welt Ihrer Großeltern zu starten, dann empfehle ich Ihnen gerne das sehr gut lesbare und handliche Buch von Dr. Wolfgang Krüger. Es hat den Titel Die Geheimnisse der Großeltern und im Untertitel heißt es Unsere Wurzeln kennen, um fliegen zu lernen. Es kostet 9,90 Euro. Herr Dr. Krüger, ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei diesem wunderbaren Wetter auch in Berlin ins Studio zu kommen und uns zum Gespräch zur Verfügung zu stehen.
Ich danke Ihnen sehr.